Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie in der Fokus-Sendung herzlich willkommen. Wenn Fokus auf dem Programm steht, sind Sie, so wünschen wir es uns, ganz Ohr. Und Sie spitzen Ihre Ohren. Denn wer die Ohren spitzt, nimmt eine spezielle Körperhaltung ein, die Aufmerksamkeit vermittelt. Das Ohr als erstes Sinnesorgan ist in etwa der Mitte des vierten Schwangerschaftsmonats teilweise ausgebildet und funktionsfähig. Und andererseits wird das Ohr als letztes in seiner Entwicklung abgeschlossen. Am Ohr hängt unglaublich vieles. Auch die Erfahrung für jeden von uns, ob er dort, wo er ist, sich wohlfühlt.
Wenn ein Kind dies erlebt, ich bin getragen, das Leben nährt mich, ich muss mir keine Sorgen machen, dann entsteht ein Sättigungsgefühl und es entwickeln sich Emotionen wie Dankbarkeit, Zuneigung und Wertschätzung.
Das Ohr ist primär wichtig für das Hören, es ist wichtig für das Gleichgewicht und das Ohr ist das Organ für unsere Standortbestimmung, dort, wo ich im Verhältnis zu meiner Umgebung stehe. Wir laden Sie heute zu einer Reise ein, auf der das Ohr eine relevante Rolle spielen wird. Unser gedanklicher Reiseleiter ist Joachim Kunze. Er ist der Leiter des Hamburger Instituts für Otopädie. Otto leitet sich aus dem Altgriechischen ab und steht für das Ohr. Joachim Kunze beschäftigt sich mit dem Ohr als Therapeut und eröffnet eine Reihe faszinierender und hochinteressanter Aspekte, etwa auch jenen, dass sich das Auge täuschen kann. Das Ohr täuscht sich nicht.
Wir denken immer, wenn wir was sehen, das hätte was mit Realität zu tun. 18% von dem, was im Sehzentrum ankommt, kommt von außen. Der Rest ist innerlich konstruiertes Produkt. Ja, das ist vielleicht auch, wenn mal jemand sagt, ich weiß ganz genau, habe ich ganz klar gesehen. Das, was ganz klar sind, 18% von dem, was als inneres Bild entstanden ist. Und nur das Ohr hat ebenfalls eine Verknüpfung zu dem vegetativen Nervensystem. Und das ist ganz spannend. Das Trommelfell hat als Ausläufer des Vagus einen Nervenstrang, gibt sofort eine Information in die Befindlichkeit des Menschen. In welcher Resonanz befinde ich mich mit der Außenwelt und wie kriege ich diese, was von außen auf mich zukommt, in Balance mit dem, was mich innerlich bewegt, ist eine relevante Aufgabe des Ohres. Einfach von seiner neurologischen Struktur her.
Joachim Kunze war Gast im Bildungshaus Bad Schunz, eingeladen in Zusammenarbeit mit dem Verein Einzigartig für Menschen mit Behinderung. Sein Thema, das unterschätzte Orientierungsorgan, das Ohr. Und man mag staunen, was am Ohr alles hängt und wie dieses Organ uns im Balance und auf dem Boden hält. Und wie unsicher, wie verunsichert und wie gehandicapt wir werden, wenn mit den Ohren und dem Gehörgang etwas nicht stimmt. Das Ohr ist das innere Messorgan für die Orientierung. Eine Messstörung wird umgehend wahrgenommen.
Ist die Messung nicht korrekt, kommt es im Gehirn zu Verunsicherungen. Diese können noch verstärkt werden, wenn es zu Abweichungen und Konflikten zwischen den Sinnen kommt. Ein Beispiel: Es gibt eine Reihe von Menschen, die nur ungern im Auto hinten sitzen, weil ihnen dort schlecht wird. Oder denen übel wird, wenn sie im Auto beispielsweise eine Karte lesen sollen. In diesen Fällen gibt es einen Konflikt zwischen dem optischen Eindruck, dass sich die Karte beim Lesen nicht bewegt, und dem Gefühl der Beschleunigung oder des Abbremsens des Autos. Gleichgewichtsempfinden und Sehen widersprechen sich. Bei einer guten Integration kann das Gehirn diese unterschiedlichen Reize aufeinander abstimmen. Wenn nicht, kommt es zu innerer Erregung, Ängstlichkeit und Irritation. Ein wesentliches Merkmal unseres Ohres ist es, dass es sich unterschiedlichen Rahmenbedingungen anpassen kann. Dazu ein Beispiel. Sobald sich jemand auf einem Boot aufhält, wird er sich innerhalb kurzer Zeit eine veränderte Art des Laufens aneignen, um zu vermeiden, auf dem Boot zu stürzen. Dafür erstellt das Gleichgewichtsorgan ein neues Bewegungskonzept, das der Situation auf dem schwankenden Boot entspricht. Auffällig wird dieses Bewegungskonzept, wenn sich diese Person nun an Land bewegt. Sie wird einen Moment brauchen, bis sie wieder das Programm für den Landgang aufgerufen hat. Wegen seiner hohen Adaptionsfähigkeit kann das Ohr auch dysreguliert werden, sozusagen aus der Eichung fallen, zum Beispiel nach einem Sturz. Sogar auch schon während des Erlernens von Bewegungsabläufen bei Kindern kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Diese werden dann meist als motorische Entwicklungsverzögerung eingestuft.
Mit diesem therapeutischen Ansatz arbeitet Joachim Kunze. Seit 25 Jahren entwickelt er verschiedene Trainingsverfahren, die das Ohr in seinen Funktionen fördern und üben.
Um Ihnen ein bisschen Einblick zu geben in den Weg, den ich gegangen bin, möchte ich Ihnen zunächst von meinen Erfahrungen, die mich zu dieser Arbeit geführt haben, erzählen. Ich selber bin zunächst mal ausgebildeter Musiker. Auch da ist es durchaus nicht schädlich, wenn man hört, wenn man auch nicht nur hört, wie andere spielen, sondern auch ein Gefühl dafür kriegt, wie man sich selber so zum Ausdruck bringt. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil in einer guten musikalischen Ausbildung ist, glaube ich, dass man von verschiedenen Menschen mitbekommt, wie sie denn so hören. Weil das hat Auswirkungen darauf, wie man sich denn so vermittelt. Wenn man, egal ob man als Sänger unterwegs ist oder als Instrumentalist, sucht man sich in der Regel einen Lehrer, von dem man glaubt, dass er einen gut versteht, also einem gut zuhören kann, beziehungsweise dass die Art und Weise, wie er sich musikalisch ausdrückt, dass die einem entspricht. Und wenn man diese Facette vergrößern will, dann macht man halt einen Sommerkurs und fährt am besten nicht zu einem Kollegen von der gleichen Universität, sondern fährt am besten in ein anderes Land, wo Menschen anders hören, wo ein anderer Kulturkreis, wo eine andere Art von Musikalität zu erleben ist. Und was in der Regel nicht die Technik, sondern mit der sollte man dorthin fahren. Man hört sich eine andere Form von Klangvorstellung. Und was man dann erlebt, ist nicht, dass man einen Triller dann ein bisschen schneller oder langsamer spielt, musikalische Verzierungen besser kann, sondern dass man eine Art von Charakter, von emotionalem Ausdruck in einer Weise lernt, die Menschen in ein Resonanzfeld hineinholen, weil davon lebt der Musiker. Das hat mich in meiner musikalischen Laufbahn von Anfang an interessiert. Ich glaube, dass ich ein gutes Gespür dafür hatte, ob man sozusagen in Verbindung steht mit den Menschen, für die man Musik macht, für die man spielt, oder ob dieser Kontakt nicht besteht. Und das Anliegen eines Musikers ist das, was man, also es gelingt dann gut, wenn man, so sagt man in dem Land, aus dem ich komme, also in dem Land der Messtechnik und des Maschinenbaus, wenn man eine Stecknadel fallen hören kann. In den mediterranen Ländern ist das ein bisschen poesiereicher, da spricht man dann von l'ange qui passe, also ein Engel, der durch den Raum fliegt. Ich finde, das hat mit Musikalität und Resonanz deutlich mehr zu tun, als dass man hört, dass eine Stecknadel fällt. Aber das sind unterschiedliche kulturelle und natürlich auch emotionale Backgrounds, die in solchen Formulierungen zum Ausdruck kommen.
Für jeden von uns ist die Kommunikation im Alltag wichtig. Wir teilen uns mit und wir wollen eine Resonanz.
Also mich hat dieses Thema sehr bewegt und immer wieder gefordert. Und auf dieser Laufbahn habe ich in Frankreich einen französischen Arzt kennengelernt. Der Name ist vielleicht dem einen oder anderen geläufig. Bei einem Herrn Dr. Tomates ein Hörtraining damals gemacht. So habe ich das auch gemacht.
Alfred A. Tomatis war ein französischer Arzt aus Carcassonne, der zuerst in Paris als Hals-Nasen-Ohren-Arzt praktizierte, bevor er ein Ausbildungszentrum für Audiopsychophonologie-Therapie gründete. Diese Therapie wird häufig auch Tomatis-Methode, manchmal auch Mozart-Therapie genannt. Die Tomatis-Methode soll die Fähigkeit zum Zuhören und Kommunizieren fördern und zahlreiche andere positive Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Gehirns aufweisen. Sie soll bei einer großen Zahl von Verhaltensauffälligkeiten und Lernstörungen helfen, deren Ursache nach Tomatis oft Hörwahrnehmungsstörungen seien. Joachim Kunze lernte Alfred Tomatis und dessen Therapiemethode kennen und erlebte als Musiker durch das angebotene Hörtraining Besonderes.
Und ich fand das ganz prima, weil ich konnte plötzlich schneller spielen, ohne dass ich mehr üben musste. War so ein höchst ökonomisch, bisschen Hörtraining, bisschen Musik hören und dann spielt man schneller. Also man hört schneller, um es mal zu erklären, man hört schneller und die Finger laufen halt nur so schnell, wie man selber hört. Das ist auch beim Fahrradfahren ganz gut, wenn die Füße schneller sind als die Kontrolle darüber. Gibt es Risiken, die es nicht so gibt, wenn man eine gute Kontrolle über seine eigenen Bewegungsabläufe hat. Also mich hat das interessiert. Ich habe dann irgendwann angefangen, das auch in meine berufliche Tätigkeit einzubauen. Ich war gefragt worden, ob ich das an einer musikalischen Hochschule begleitend für Studenten, für musikalische Studenten anbieten würde. In diesem Entwicklungsprozess oder in meinem eigenen persönlichen Entwicklungsprozess ist es dann dazu gekommen, dass ich ein eigenes Institut hatte und fand es prima. Endlich kann ich Leute dazu bringen, dass sie besser zuhören können. Dann hört man öfter die Stecknadel fallen. So war meine anfängliche Überzeugung, das war ein Motiv. Ich möchte, dass mehr Menschen berührt werden von dem, was ich musikalisch stellte, weil ich in meinem Herzen, glaube auch bis heute, immer noch Musiker geblieben bin und das ein relevanter Faktor für mein Leben bedeutet. Dann habe ich gemerkt, konnte ich viele Erfahrungen machen, dass Menschen, die sich in ihrem Hören verändern, plötzlich andere Fragestellungen haben. Wenn man lernt, besser zuzuhören, ist man automatisch dazu genötigt, anders Stellung zu beziehen. Ja, wenn ich plötzlich höre, wie andere Menschen mit mir reden oder was andere von mir wollen, hat das Konsequenzen, wenn ich es denn gehört habe. Also wenn ich es auch zulasse, wenn ich eine innere Resonanz erfahren habe. Und durch Veränderung im Hören ändert sich Haltung, auch im rein physikalischen Sinne. Jemand, der den Rücken gerade macht, so sagt man das dann auch im Volksmund, der kriegt das gar nicht anders hin, als dass sein Ohr, nämlich der Teil des Ohres, der für Gleichgewicht zuständig ist, zu einer anderen Haltung führt. Also hatte es ganz deutliche Auswirkungen auf Körperregulation, auf physische Ausrichtung. Das hieß für viele Kinder, Bewegungskoordination wurde besser, die Sensibilität für Bewegungsabläufe. Das hieß auch für Menschen, die mit Schwindel zu tun haben, die eine Disorganisation in der Wahrnehmung dieses Organs gehabt haben, dass sie zu einer besseren Regulation ihrer gesamten körperlichen Abläufe, der motorischen Abläufe gekommen sind, dass das erreichbar war, dass die inhaltliche Aufnahme von dem, was man gehört hat, anders wurde. Das hat Auswirkungen auf das Erleben von dem, was man hört. Und aus dem Erleben von dem, was man hört, ist es unvermeidbar, dass man sich selber auch anders verhält, sich selber anders zum Ausdruck bringt, dass sich die Stimme verändert, dass der Tonfall, mit dem man auf jemanden, in dem man selber in Erscheinung tritt, sich so wird, dass auch ein anderes Resonanzphänomen beim Zuhörer entsteht. Wenn ich das sozusagen im Resümee, in den Rückfragen der Menschen, wo sich Hören verändert, zusammenfasse, dann musste ich irgendwann feststellen, es geht hier nicht um Hören. Es geht um etwas, wo eine völlig andere innere Ausrichtung entsteht, wo eine andere Orientierung, offensichtlich Fragen nach Orientierung, zu einem Kernpunkt im Erleben dieser Menschen geführt haben. Und diese Orientierung geht darüber hinaus, dass man weiß, wo es links und rechts, dass man also nicht mehr blauen und roten Punkt auf dem Daumen braucht, um zu wissen, wie rum man jetzt in welche Straße kommt. Ja, das ist nur bei kleinen Kindern so, aber es gibt Menschen, die tatsächlich, habe ich gehört, wenn sie links sagen, rechts meinen und umgekehrt. Ja, also diese Frage nach Orientierung, nach der räumlichen Orientierung hat komischerweise ganz unterschiedliche Niveaus, die den Alltag durchaus in relevanter Weise bestimmen. Auch zum Beispiel die Frage, was liegt vor mir und was ist schon hinter mir. Dass man also ein Zeitgefühl hat, dass ich weiß, welche Bücher ich morgen in der Schule brauche, dass ich vielleicht mit 60 nicht denke, ich sei gerade 25 geworden und dass ich mit 18 nicht glaube, ich war schon so schlau wie jemand, der 30 Jahre einen Beruf gemacht hat. Ja, Sie merken, diese ganz einfachen räumlichen Orientierungsfragen haben ganz andere Aspekte in der Auswirkung, in dem inneren Erleben, im Umgang mit diesen Informationen.
Der Mensch braucht für seine Weiterentwicklung stabile Rahmenbedingungen. Das Ohr gibt dem Menschen verlässliche Informationen. Messen aber beide Ohren unterschiedlich, kann es zu Irritationen kommen.
Ein Beispiel. Obwohl der Stuhl, auf dem man sitzt, still steht, fühlt man sich wie auf einem wackelnden Boot. Der Versuch, das vermeintliche Schaukeln auszugleichen, führt zu einem Gegenwackeln. Für Außenstehende entsteht der Eindruck eines Zappelphilips. Auch ständige Unruhe, Hyperaktivität, sogar diffuse Übelkeit bis hin zu Schwindel können auf voneinander abweichende Messungen der Ohren zurückgehen. Die Anstrengung, das Empfinden von Ungleichgewicht zu kompensieren, bindet in hohem Maß unsere Aufmerksamkeit, vergleichbar mit einer Situation, bei der man über eine glatte Straße geht. Während man sich darauf konzentriert, nicht hinzufallen, steht die Konzentrationsfähigkeit für andere Anforderungen, die von außen gestellt werden, verständlicherweise nur eingeschränkt zur Verfügung. Auch die Merkfähigkeit ist beeinträchtigt. Im sozialen Verhalten zieht man sich dann oft zurück oder überspielt die Verunsicherung offensiv, mitunter sogar aggressiv.
Das Resultat einer Hörtherapie ist meist keine Frage nach dem Hören von bestimmten Frequenzen, betont Joachim Kunze. Man treffe den Kernpunkt des Ohrs dort, wo es um den inneren Entwicklungsprozess eines Menschen, um Veränderungen, die aus einem Vertrauen auf ein Zuhören resultieren, geht. Das Ohr hat auch seine wesentliche Aufgabe darin, betont Joachim Kunze, wenn Entscheidungen und Unterscheidungen anstehen.
Das wichtig und unwichtig Fragestellungen sich neu stellen. Wie beantwortet man die? Was hat das für Konsequenzen? Und dann sind wir konfrontiert mit einem inneren Entwicklungs- und Wachstumsprozess. Und das ist für mich eigentlich der Kernpunkt dessen, wofür das Ohr zuständig ist. Für mich ist das, nehme ich schon mal so ein bisschen vorweg, das Ohr an erster Stelle sagt mir etwas aus, wo man selber steht, wo der eigene Standort ist, was einem wichtig ist als Ziel, was die eigenen Ressourcen sind, was mich emotional bewegt, was meine kognitiven Gestaltungsmöglichkeiten sind und die Ausrichtung auf ein Ziel, eine Sinnhaftigkeit. Man könnte also sagen, das Ohr ist eine Art Kompass, was auf deren Funktion nicht darauf ist, dass ich im Diktat gute Noten schreibe oder dass der Friseur weiß, wo er entlang schneiden muss, sondern was für mich Referenzgröße ist, um eigene innere Sinnfragen zu stellen. Ich selber habe in meinem eigenen Entwicklungsweg eine Begegnung gehabt mit einem Naturwissenschaftler, nicht persönlich, sondern nur über seine Schriften. Und soweit ich sie verstanden habe, möchte ich Ihnen das als ein Beispiel zeigen. Es handelt sich um Burkhard Heim. Burkhard Heim ist ein Physiker und Chemiker, Heisenberg-Schüler, also hat die große Physik und die große Chemie und Mathematik gelernt und hat sich sehr mit dem Weg mit Leben, was ist für unser Leben wichtig. Er hat sich mit Beschleunigung von Elementarteilchen beschäftigt und in dieser physikalischen Gesetzmäßigkeit gefunden, die für Lebendigkeit und lebendiges Leben relevant sind. Und da ist er auf etwas gestoßen, was man heute beschreibt als eine Grundlage für die sogenannte Quantenmedizin.
Wohlgemerkt, es geht in dieser Sendung um das Ohr und dessen Funktion für die Resonanz. Unser Leben benötigt Geborgenheit, Entwicklung und Wachstum. Zur Beschreibung eines lebendigen Systems kommt Joachim Kunze mit Berufung auf den Physiker Burkhard Heim auf die Dimension des Lebens am Beispiel einer Kartoffelknolle zu sprechen. So wie wir in unterschiedlichen Kulturräumen, Familien und Milieus aufwachsen, hängt auch die Entwicklung einer Kartoffelknolle davon ab, wo sie ins Erdreich eingepflanzt wird.
Ich versuche immer mal zwischendurch eine Brücke zu schlagen, da sind wir bei einem Resonanzphänomen, da sind wir dann beim Hören. In Resonanz zu dem Kontext, in dem es sich befindet, abhängig von dem Boden, welche Materialien, welche Mineralien dort drin sind, welche Vitalstoffe dort zur Verfügung stehen, entwickelt sich eine Pflanze unterschiedlich, wenn sie gesund ist. Sie hat also das Potenzial zu unterschiedlicher Gestaltwerdung. Die Zwillingsforschung hat genau das Gleiche gezeigt. Es gibt viele Phänomene, dass Zwillinge, obwohl sie nicht zusammenleben, sich ähnlich entwickeln, aber der größte Teil, abhängig von deren Kontextbedingungen, entwickelt sich eben sehr individuell und unabhängig, obwohl sie das gleiche genetische Programm haben. Und Es gibt sozusagen zwei zusätzliche Dimensionen, die wir in uns tragen. Die eine ist die Potentialitäten, die wir hätten. Können Sie bei jedem Kind sagen, wenn Sie dir fragen, was möchtest du werden, dann zählt er Ihnen, dieses Kind, innerhalb von einem halben Jahr 20 Berufe auf. Das heißt, es spürt einen inneren Ruf, das könnte sein, aber das wäre eigentlich auch ganz gut. Und das kann ein Kind sozusagen nur als Projektion entwickeln, wenn es da ein Resonanzfeld dazu gibt, was an Gestaltungsmöglichkeiten da ist. Es ist also ein noch nicht in Form gebrachter, es ist also ein informativer innerer Anteil. Und wie kommt es? Es ist eine innere Stimme, die dem Kind das sagt. Und es gibt eine weitere Dimension, die nämlich einen eingeschlagenen Weg, wenn man jetzt sagt, ich will Lokomotivführer werden oder ich werde eine Kirschpflanze, dann ist die Kirsche nie vor der Blüte. Also es gibt sozusagen innerhalb der Potentialitäten, die wir in uns tragen, Zeitabläufe und die sind nicht vertauschbar. Also es gibt ein Ordnungssystem und es gibt die unterschiedlichen Potenziale, die wir in uns tragen und abhängig von dem Kontext, in dem wir uns befinden, sind die gestaltbar. Relevant für die Lebendigkeit ist die Gestaltungsfähigkeit, die wir haben. Sonst würden Therapien, so wie wir sie tun, auch nicht funktionieren, wenn wir nicht Neuroplastizität, das wäre sozusagen der Sprung in die therapeutische Welt, hätten. Wenn unser Gehirn nicht in der Lage wäre, Gestaltungen, die als Potenzial in uns sind, auch zu realisieren, selbst wenn es für einen bestimmten Zeitlang nicht genutzt worden ist, würden Therapien, die zur Veränderung führen könnten, nicht greifen. Es ist nur möglich, wenn Potenziale in uns angesiedelt sind.
Das englische Ear Balancing, zu gut Deutsch die Ohrbalance, ist eine Therapiemethode, ein Training für die bewegungsregulierende Funktion des Ohrs.
Dabei wird in einem ersten Schritt die Abstimmung zwischen beiden Ohren optimiert, in einem zweiten Schritt dafür Sorge getragen, dass die wahrgenommenen Informationen in beiden Gehirnhälften adäquat verarbeitet werden. Einsetzbar ist diese Anwendung bei Unruhe, nicht stillsitzen können, bei Hyperaktivität und Bewegungs- bzw. Koordinationsproblemen. Bei Erwachsenen kommt diese Anwendung gegebenenfalls auch für die Behandlung von unspezifischem Schwindel in Frage.
Das Ohr kommt auch dann ins Spiel, wenn ich mir etwas zutraue. Ich benötige dafür eine Referenzgröße und das ist in dem Fall das Getrauen, das Vertrauen, die innere Sicherheit.
Ja, ich kann Lokomotivführer werden. Ja, ich kann Musiker werden. Ja, ich kann auch Architekt werden. Wenn ich dieses innere Ja, das kriege ich hin, nicht habe, dann haben diese Gestaltungsmöglichkeiten keine Kraft. Und Sie ahnen, dass wenn mich jemand fragt, wer diese innere Stimme ist, dass das mit sich wiederfindet in dem Titel von dem Vortrag von heute. Nicht als einzige Referenzgröße, aber ich glaube, das Ohr ist die relevante Stelle, wo diese Informationen miteinander vermittelt werden und wo innere Verlässlichkeit generiert wird oder nicht generiert werden kann, weil ich unsicheren Stand habe. Wenn Sie schwindelig sind, kriegen Sie das nicht, ist es schwierig, es hinzubekommen, ja, ich werde Lokomotivführer, sondern dann sind Sie froh, wenn Sie über die Straße kommen, ohne dass Sie hingefallen sind. Ich brauche innere Verlässlichkeiten, die, glaube ich, das am stärksten über das Ohr vermittelt werden. Nun reicht dieses aber nicht aus. Hier reden wir über die Potenziale, die jeder Mensch in sich selber trägt. Nun leben wir nicht in einem isolierten Raum, sondern wir leben in Kontexten. Wir leben auch in Kontexten geschichtlicher Art. Es gibt bestimmte Erfahrungen, die ganze Völker betreffen. Und die lassen sich sozusagen nicht, ein Mensch, der in ein bestimmtes Erfahrungsfeld hineingewachsen ist, der ist nicht ein isoliertes Wesen, sondern da trägt sich etwas. Heute spricht man dann von transgenerationeller Information. Es gibt also etwas, was wie ein Feld auf uns wirkt, eine Wirkkraft hat. Auch dafür brauche ich ein Gespür, eine Antenne. Dieses Feld nennt Burkhard Heim das Informationsfeld. In der indischen Kultur spricht man dann von Karma. Es gibt Traditionen, die sprechen von Unterwelt und Oberwelt, andere von Ahnen. Einen anderen Raum, den nennt er Pneuma oder Hintergrundsraum, das ist der Raum, der uns nicht zugänglich ist. Der hinter der kleiner ist als die Quanten. Da, wo die Quanten Bestandteile von sind. Wo kommen die Quanten her? Quanten sind die kleinsten physikalischen Einheiten. Und der Ursprung dieser Quanten, der ist uns nicht bekannt, muss aber mathematisch da sein, sonst würde es sie nicht geben. Dies ist das Feld, in manchen Religionen nennt man dann das Gott, in anderen nennt man das Buddha. Also es gibt da verschiedene Beschreibungsmöglichkeiten, je nach den Modellen. Die Konzepte lassen sich, glaube ich, vergleichen. Es gibt ein anderes Konzept, was sehr ähnlich ist, ein anderes Konzept, was versucht, den Menschen einen Weg zu Türen zu öffnen, auf der einen Seite in Resonanz mit der sogenannten Realität, also mit seiner Umgebung zu sein und gleichzeitig den Kanal offen zu halten zu dem, aus dem heraus Sinnfragen gestellt oder vielleicht auch beantwortet werden können. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist diese Vertikalität? Wenn Mozart 3 Tage vor der Uraufführung von Figaros Hochzeit gesagt hat, die Oper ist fertig und stand noch keine Note auf dem Papier, dann war das jemand, der sozusagen diese Durchschaltung hatte. Der hat das gehört. Das war Information, perfekt zuständig. Es war sozusagen angekoppelt und das ist losgelöst von Raum und Zeit. Und es musste noch Form werden, also noch zu Papier gebracht werden. Aber es war fertig, sonst lässt sich das auch nicht erklären. Ich versuche immer, das mit Beispielen so ein bisschen zu unterfüttern, damit Sie diesem, ich zugegebenermaßen, ein bisschen komplexen Gedankengang, dass Sie damit in Verbindung bleiben.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Nützen Sie die neue Suchfunktion im Fokusarchiv. Auf vorarlberg.orf.at einfach auf Fokus klicken und Sie werden fündig.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg geht es um das unterschätzte Orientierungsorgan, das Ohr. Alles, was mit unserer Entwicklung zu tun hat, hängt auch am Ohr. Alle fundamentalen Bedürfnisse, von der Nabelschnur und dem Wunsch nach Verbundenheit ausgehend über die Kraft, den uns umgebenden Raum auszufüllen, die Balance, die Sicherheit, die Gewissheit, einem inneren Impuls folgen zu können. Die zentrale Aufgabe des Ohrs ist es, das Gehirn mit verlässlichen Informationen zu versorgen, wo wir sind. Über das Oben und Unten, das Links und Rechts, sowie das Vorne und Hinten. Joachim Kunze, der Leiter des Orthopädie-Instituts Hamburg, macht als Experte für das Ohr deutlich, wie sehr wir durch das Auge getäuscht werden können.
Also wenn Sie 3 Verkehrsrichtern einen Film von einem Unfall zeigen und die kriegen hinterher einen Zettel und sollen aufschreiben, wie der stattgefunden hat, dann kriegen Sie mindestens 3 verschiedene Versionen für Verantwortlichkeiten von diesem Unfall. Das ist sogar mehrfach mal gemacht worden. Also Realität und Wahrheit sind 2 verschiedene Dinge und Realität ist immer ein Konstrukt, abhängig vom Betrachter. Also es ist ein Resonanzphänomen mit dem, was erlebt wird und in dem Austausch zwischen dem, was von außen kommt und was mein Sinnessystem mir geliefert hat, entsteht ein Bild, das wird dann typischerweise aus einem rührenden Missverständnis herausgetragen als Realität oder Wirklichkeit beschreiben. Und es gibt eine andere Form von Wahrnehmung, die das kreative Unterbewusste oder Unbewusste genannt wird, die eben unabhängig, die sich loslöst von dieser Realitätswahrnehmung, Wie können Sie sich das vorstellen? Wenn ich jemanden frage, wie geht's Ihnen, dann kriege ich eine Geschichte erzählt, die nennt man in dieser Form von Therapie Shit Happens. Wenn Sie aber jemanden fragen, wie geht es Ihnen damit, dass es Ihnen jetzt so geht, dann sind Sie an der Wirklichkeit, an dem, was Wirklichkeit schafft, viel dichter dran, als in der Beschreibung, die vorher da ist. Und das nennt man in diesem therapeutischen Ansatz Shift Happens. Das eine ist der Alltag, den jeder so erlebt, abhängig von der eigenen Verfassung. Und das andere ist sozusagen wie gehe ich damit um, dass das Erleben, was ich gerade habe, mich in eine bestimmte Verfassung bringt und was hat das für Auswirkungen? Damit habe ich andere Verantwortlichkeiten für mich selber und für das Geschehen und komme in eine andere Form von Resonanzfähigkeit, wo man verknüpft ist mit dem, was meine eigene Stimme mir sagt. Ich bin immer noch beim Ohr übrigens, falls Sie es noch nicht gewusst haben.
Joachim Kunze, der Experte für das Ohr, nimmt auch Bezug auf jene Gestaltungskraft, die unserem Leben Veränderung ermöglicht. Veränderung meint den Weg, den wir gehen, wie wir uns entfalten, aber sie nimmt auch Bezug auf die Verbundenheit mit anderen und uns selbst.
Ein Hirnforscher, Gerald Hüther, der wird sicher vielen von Ihnen vertraut sein, er spricht genau über diese beiden Erfahrungen als Grunderfahrungen, die wir alle in den ersten 9 Monaten unseres Hierseins durchlaufen. Im Mutterleib sind wir angebunden. Wir sind versorgt, wir müssen nicht gute Noten nach Hause bringen dafür, dass wir versorgt werden. Wir müssen uns nicht gut benehmen. Das Leben steht zur Verfügung und nährt uns. Und gleichzeitig machen wir in diesen 9 Monaten die Erfahrung, dass wir jeden Tag ein bisschen wachsen, dass wir jeden Tag in unseren Fähigkeiten hinzugewinnen, dass wir jeden Tag etwas mehr werden und größer werden, dass wir den Raum, in dem wir sind, in dem wir anfangs nur ein kleines Persönchen sind, allmählich immer mehr ausfüllen. Und aus diesen beiden Grunderfahrungen entsteht auch Bedürfnis. Nämlich, wenn der Raum zu eng wird, wenn wir einen bestimmten Zeitraum immer in Wachstum begriffen waren, dann ist irgendwann dieser Raum zu klein. Das gilt, wenn Sie in der Schule, in Ihrer Klasse gut gearbeitet haben, dann ist die 3. Klasse einfach vom Stoff her nicht mehr spannend genug. Dann müssen Sie in die 4. Wenn Sie im Beruf eine bestimmte Arbeit in einer Abteilung gemacht haben und die sehr ausgefüllt haben, irgendwann ist es Routine und Sie brauchen etwas, was diese Arbeit in anderer Weise bereichert. Ja, man wird dann versetzt in der Firma oder man kriegt andere zusätzliche Aufgaben oder man macht Aufgaben in einer anderen Qualitätsebene. Gerald Hüther hat gesagt, diese 2 Grunderfahrungen, die zu Bedürfnissen werden, sind relevante Antriebskräfte für uns. Und das war für mich die Andockstelle in der Verknüpfung zu meiner Tätigkeit, wo ich damals noch gesagt habe, Hauptsache die Leute hören sich besser, dann wird das ganze Leben besser. Das vestibuläre System, für mich war es sofort klar, das ist der Teil des Vestibulums, der uns mit dem Boden verbindet und uns in die Vertikalität bringt. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden, dann lässt sich zeigen, das ist jetzt Neurobiologie, dann entsteht ein sogenanntes Sättigungsgefühl. Wenn ein Kind dies erlebt, ich bin getragen, das Leben nährt mich, ich muss mir keine Sorgen machen, dann entsteht ein Sättigungsgefühl und es entwickeln sich Emotionen wie Dankbarkeit, Zuneigung und Wertschätzung. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann entsteht ein Mangelgefühl. Ja, dann haben Sie Kinder, die sich vor der Kasse, vor den Süßigkeiten auf den Fußboden schmeißen und obwohl sie schon 3 Teile bekommen haben, nicht satt sind. Obwohl der Magen so voll ist, sind sie nicht satt, weil ihnen dieses Gefühl von Sättigung, weil sie das in sich nicht entwickeln können. Und daraus entstehen Emotionen wie Habsucht und Gier, Neid und Geiz und Eifersucht. Und interessanterweise, es gibt einen Versuch, der stammt schon aus den 80er Jahren. Da hat man 20 Kindern im Alter von 4 Jahren ein Marshmallow hingelegt und gesagt, wer 10 Minuten warten kann, bevor er es isst, kriegt ein zweites. Und dann hat man 20 Jahre später die gleichen Kinder nochmal angeschaut, was aus denen geworden ist. Und alle ohne Ausnahme, die mit 4 Jahren 10 Minuten warten konnten, hatten eine bessere Schulkarriere gemacht, hatten einen besseren Gesundheitsstatus, hatten bessere soziale Einbindung, hatten höheren Verdienst, alle ohne Ausnahme.
Dieses von Joachim Kunze erwähnte Sättigungsgefühl bei Kindern gleicht einem hochsensiblen Balanceakt. Man möchte es jedem Kind und Erwachsenen wünschen und mit auf den Lebensweg geben. Empathie, Leitbilder, Ziele, Orientierung und ein klareres Ziel sind wie positive Begleitmomente. Es sind Qualitäten fürs Leben. Alles wiederum habe Auswirkungen auf das Ich. Schon bei Kindern ist das beobachtbar.
Wenn Kinder mit einem Sättigungsgefühl, mit etwas Neuem konfrontiert sind, mit einer Herausforderung konfrontiert sind, dann entsteht Neugierde, daraus entsteht Lust, etwas zu unternehmen. Es entwickelt sich eine positive Erwartungshaltung. Die erfolgreiche Bewältigung stärkt permanent das Selbstvertrauen. Und es entsteht sozusagen ein innerer Zustand, wie wenn Treppe sind, wo sie plant hochgehen. Ja, welche Aufgabe kann ich jetzt als nächstes gewinnen? Bei Sportlern können Sie das sehen. Ja? Wenn der eine die eine Abfahrt gewonnen hat, dann jetzt machen wir auch noch die nächste. Ja? Da entsteht jedes Mal ein Impuls für die Bewältigung der nächsten Herausforderung, weil man das Gefühl hat, hier wachse ich. Und dieses Gefühl zu wachsen, jeden Tag ein bisschen stärker zu werden, in meiner Lebenskraft sichtbarer werden zu können, das wird getragen von diesem Gefühl. Das beschreibt man dann Flow. Sie ahnen, es kann auch andersrum gehen. Wenn etwas mit einer negativen Erwartungshaltung schon assoziiert ist, dann erleben Sie Neues als eine Belastung. Sie entwickeln Strategien von Vermeidung. Es entsteht Angst. Daraus entstehen Selbstzweifel. Aus Selbstzweifel kriegen Sie in der Regel nicht das Gefühl, das habe ich gut hingekriegt, sondern Sie bestätigen aus dem Selbstzweifel heraus in vielen Fällen das Scheitern von einer Aufgabe. Und das führt dazu, dass Sie bereits mit einer negativen Erwartungshaltung auf das nächste Neue schauen. Dann sind Sie auch in der Wendeltreppe, die geht aber andersrum. Diese Erfahrung ist nicht unterrichtbar. Das ist auch ganz relevant. Dieses Sättigungsgefühl können Sie nicht unterrichten. Nun sei doch mal zufrieden. Du hast es doch gut hingekriegt. Mensch, gestern hast du es hingekriegt. Kriegst du doch heute auch. Wenn jemand Angst hat, nützt es nichts, sondern es ist eher beschämend. Es muss von innen heraus gespürt sein. Und deswegen brauchen Menschen, Kinder natürlich in besonderer Weise, aber wir brauchen alle, um ein inneres Wachstum zu erleben, Aufgaben, an denen wir wachsen können, wo wir das Gefühl haben, ich bin ein Stück größer geworden. Ich habe jetzt was hingekriegt, was ich vorher nicht konnte. Und das brauchen wir über das ganze Leben. Das ist nicht mit Eintritt in die Pension zu Ende. Und es sollte auch nicht schon bei Eintritt in den ersten Berufsjob zu Ende sein. Sondern es sollte sozusagen eine innere Dynamik bedeuten, die unabhängig davon ist, wie der soziale Rahmen gestaltet ist, in dem unser Leben stattfindet, ein Begleiter unseres Lebens sein. Und diese innere Erfahrung heißt auf der einen Seite, ich bin sicher in meinem Standort. Also ich weiß, der Boden trägt mich, ich kann mich drauf verlassen, die Füße sind da unten und sie halten. Ich weiß, wo sind meine Ressourcen. Das ist beim Gleichgewichtsorgan links und rechts. Ich weiß, dass ich sozusagen zugreifen kann auf das, was um mich herum ist. Und ich weiß, was ist vorne und hinten, wo sind meine eigenen Ziele. Dann entsteht ein Sicherheitsgefühl, was ich brauche, um in diesen Flow zu kommen. Nun haben wir dann bei dieser einfachen Aufgabe, einfach sicher zu sein, wo man denn so nun steht und seinen eigenen Standort zu haben, gibt es eine Ambivalenz, einen Konflikt, wie immer man das beschreiben will, zwischen der Autonomie und der Geborgenheit. Wir brauchen das Du, wir brauchen die Gemeinschaft, die uns trägt, in der wir in Austausch sind. Wir brauchen also die horizontale Ebene. Und wir haben gleichzeitig das Bedürfnis, zu werden, der wir sind, also anders zu sein. Ich gehe meinen Weg, ich folge meiner inneren Aufgabe, ich bin anders, ist ein genauso starkes Bedürfnis wie, ich möchte in den Arm genommen werden. Ich gehöre dazu. Es ist gut so, wie es ist. In dem Augenblick, ist eine Fokussierung ausschließlich auf die eine Seite, dann entsteht Differenziertheit nur in der Abgrenzung zum anderen. Dann haben Sie etwas wie, ich bin besser, ja, setz dich durch in der Schule, ne, zeig's den anderen. Oder auch im Job, ne, ist gut, wenn man ein bisschen Ellenbogen hat. Ne, das sind bestimmte Konzepte von Entwicklung. Oder ich bin anders, nimmt in Kauf, dass man eben alleine seinen Weg gehen muss.
Das Ohr ist ein Standortbestimmungsorgan. Hier erfolgt eine permanente Anpassung dank der Neuroplastizität. Damit sind die ungeheuren Gestaltungsmöglichkeiten des Gehirns gemeint, die nie aufhören.
Es ist mehrfach belegt inzwischen, dass auch Menschen, die zum Beispiel noch nie jongliert haben, gibt Versuchsreihen an mehreren Universitäten, wo Menschen im hohen Alter, die aber körperlich und geistig in einer guten Verfassung sind, aber nie jongliert haben, innerhalb kürzester Zeit Hand-Auge-Koordination in einem Maße gelernt haben, die man nicht zugetraut hat, wo man sagt, das lernt man in dem Alter nicht mehr. Man kann auch messen, dass im Gehirn die Areale sich in kürzester Zeit entsprechend erweitert haben. Sie haben eventuell nicht das gleiche Tempo, wie das ein 20-Jähriger hat, aber die innere Gestaltwerdung, ja, die Fähigkeiten an diese Potentialitäten, ja, die fünfte Dimension, die Entelechie heranzukommen, ist, solange das Gehirn das Leben über genutzt wurde, also in der Funktion zur Verfügung steht, unbegrenzt gestaltbar. Unbegrenzt gestaltbar, so sagt es heute die Wissenschaft. Und was wir beobachtet haben, ist, dass wenn wir diesen Kanal dort aktivieren, beschleunigen sich einerseits diese gestaltbildenden Kräfte in ihrem Tempo, und an den Stellen, wo Disbalancen da sind, wo Nichtverlässlichkeiten da sind. Ich nehme gerne immer das Beispiel vom Schielen, weil sich das durchaus übertragen lässt, auch auf die Ohren. Es gibt tatsächlich Ohren, die unterschiedliche Bilder bringen. Sie kennen alle den Zustand, wenn Sie aus der Dusche kommen und haben auf einem Ohr ein bisschen Wasser. Das ist dann ein Extrembeispiel. Aber dann kriegen Sie ein verzerrtes Bild und Sie wissen alle, wie unangenehm das ist. Nicht, dass das Wasser da drin ist, sondern dass Sie in Ihrem Gehirn zwei völlig unterschiedliche Informationen haben und es bedeutet sofort einen Orientierungsverlust. Und wenn Sie eben nur einen leichten Orientierungsverlust haben, dann denkt man, man ist immer irgendwie so ein bisschen nervös oder man hat eine bestimmte Befindlichkeit. Und die würde sozusagen zu einem gehören, weil man ist eben so. Aber wir können hier sehen, dass man eben nicht so ist, sondern dass wir in einem permanenten Werdeprozess uns befinden. Und durch Veränderungen, die das Ohr erlaubt, weil es so gebaut ist, wie es uns mit auf den Weg gegeben ist, nämlich mit einer hohen Adaptionsfähigkeit, dass wir über eine gezielte Stimulation diese Adaptionsfähigkeit zu nutzen machen können, und daraus tatsächlich neue Orientierungsmöglichkeiten entstehen. Mit allen Konsequenzen, sowohl was die körperliche Organisation eines Menschen angeht, was die Positionierung, wie nehme ich Stellung angeht, auch stimmlich, und auch was die emotionale Ausrichtung angeht. Diese Veränderungen sind möglich über eine Ansprache des Ohres.
Abschließend erläutert Joachim Kunze seine Angebote, um einem Ohr therapeutisch auf die Sprünge zu helfen.
Und ich unterscheide zwischen Ear Balancing, das erklärt sich von selber, Ear Tuning, das meint dann tatsächlich, dass ich auch Schreiten von Streiten unterscheiden kann im Diktat. Das ist ja auch schon immerhin was. Und dann kommen wir zu einem anderen Aspekt, das nenne ich Coherence. Damit meine ich, dass ich sowohl auf mich hören kann, da sind wir bei der Dualität, über die ich gesprochen habe, dass ich sowohl auf mich hören kann, wie auf das, was von außen kommt und daraus ein gutes Resonanzbild für mich entsteht, ein klares Bild entsteht. Und zwar zunächst mal in der Form der Perzeption, der Aufnahme, dass es eine innere Wirkung hat. Tomatis hat sich mit einem psychologischen Aspekt, den habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, beschäftigt, wo es darum geht, jemanden zu einem Hörenden zu machen und hat darüber sehr viel gearbeitet. Und da sind wir dann bei dem Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Wenn ich in einer bestimmten Art und Weise höre, hat das sofort Auswirkungen auch auf das, wie ich mich selber mitteile. Danke für die sehr große Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie mit den Gedanken, die ich versucht habe, mit Ihnen zu teilen, ein bisschen was anfangen können und stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Dankeschön.
Eine Frage aus dem Publikum betrifft die Gestaltung eines Hörtrainings.
Also, der rein formale Ablauf, wir brauchen eine bestimmte Anzahl von Trainingstagen. Das ist so, wie wenn Sie Intensivkurs machen für Französisch, dann macht man nicht einmal die Woche abends eine Dreiviertelstunde, dann fährt man vielleicht einen netten Abend. Sondern Sie brauchen eine bestimmte Häufigkeit. Wir machen hier Abläufe von 10 Tagen, wo täglich ein Training stattfindet über 2 Stunden. Sie brauchen die Häufigkeit und die Intensität, damit das Ohr irgendwann sagt, na gut, dann ändere ich mich eben. Ja? Wenn man es nur 2-mal macht, dann sagen wir, war ein nettes Wochenende, so wie so ein Workshop an einem Wochenende, fährt man nach Hause, unheimlich inspiriert, Montagmorgen im Büro, Montagabend hat man das vergessen, weil die Kollegen einem vieles auf den Tisch gelegt haben, weil die nicht weg durften fürs Wochenende. Ja, dann ist die Nachhaltigkeit nicht so groß. Sie brauchen eine bestimmte Häufigkeit und Wiederholungsrate. Und dann ist es abhängig von dem, was denn so in Ordnung oder wo die Wünsche, die Anliegen sind. Hier versuchen wir immer Zyklen von 3 mal 10 Tagen anzubieten. Kann man sagen, ist ein Kapitel abgeschlossen. Wir benutzen Musik. Die Musik ist ein Vehikel. Es ist nicht eine Musiktherapie. In der Musiktherapie nutzt man bestimmte musikalische Inhalte, um ein Resonanzphänomen zu erzeugen. Hier benutzen wir Musik und es klingt so ein bisschen, als ob die Anlage kaputt ist, also die permanent gestört ist. Das wäre so, wie wenn man jetzt hier ein Bild hätte und die Beleuchtung würde sich ständig ändern. Dann kriegen Sie von dem Bild nicht viel mit, also hier konkret von der Musik nicht so viel mit, weil da ständig Störungen sind. In dem Beispiel muss Ihr Auge aber permanent nachjustieren. Und solche Prozesse wollen wir provozieren, deswegen brauchen wir Akustik und das machen wir in Form von Musik. Und da gibt es dann halt, auch da kann man sich vorstellen, man kann jetzt ein Bild immer in Blau bestrahlen oder man kann es mit Hell und Dunkel bestrahlen. Man kann bestimmte bei der Musik Filterungen rausnehmen, Fokus auf bestimmte Frequenzbereiche legen. Aber eine Kontinuität haben Sie immer in einem bestimmten Musikstück.
Wie arbeitet man mit Menschen, die taub sind?
Also unter dem Wort taub muss man dann sehr genau hinhören, die kochleere Taubheit, die meistens damit gemeint ist, also dass die Schnecke nicht zur Verfügung steht, heißt ja nicht, dass diese Menschen nichts hören. Wenn Sie mal eine Gruppe von Tauben, also ich meine jetzt taube Menschen, ne, in der U-Bahn sehen, da ist richtig Lärm. Ja, die sind permanent dabei, Laute zu organisieren, die nicht der gesprochenen Sprache entsprechen, aber die sehr wohl Tonbildung bedeuten. Da arbeitet nämlich der Teil des Ohres, der üblicherweise hauptsächlich was mit Gleichgewichtsregulierung zu tun hat. Und da gibt es eine berühmte Schlagzeugerin, die taub ist und alleine über die Vibration mit anderen mitspielen kann. Also, dass man nicht hören kann, stimmt nicht. Sondern da gilt dann der Satz, wer nicht hören kann, muss fühlen. Und die fühlt es. Und die hat die Fühlintensität. Wir fühlen als erstes. Ja, wenn Ihr Ohr gut funktioniert, dann sagen ganz viele Menschen, die so ein Training machen, ja, ich habe jetzt immer extra lange gewartet, bis ich ganz sicher war. Nein, wir fühlen erst, es gibt eine Vibration der Haarzelle, die gespürt wird und die, wenn die Vibration ein bisschen größer wird, zum Klingeln führt. Ja? Vorher haben Sie nur die Vibration des Klingelknopfes gespürt und ein bisschen weiter, dann klingelt es auch. Das nennt man Einschwingvorgang. Und diese Fühlfähigkeit, die ist ganz typisch für das Vestibulum. Und deswegen können Sie sozusagen in Resonanz treten, nicht in der gleichen Bandbreite, aber das können Sie sehr wohl, sehr differenziert entwickeln für sich selber. Und da hilft so ein Training sehr wohl, in dieser Differenzierung. Aber Sie kriegen nicht eine Cochlea, die gar nicht da ist, dann zum Singen. Das geht nicht.
Eine Frage betrifft eine gezielte Behandlung von Tinnitus, also wenn ein Betroffener in sich Geräusche wahrnimmt.
Tinnitus ist ein sehr komplexes Thema, weil es da ganz selten nur eine Ursache gibt. Da braucht man eine ausführliche Anamnese, um zu gucken, wo das herkommt. In vielen Fällen spielt da die Situation der Zähne eine Rolle, des Aufbisses, damit der Stabilität der Halswirbelsäule. Und die hat dann eben Auswirkungen auf Funktion des Mittelohres. Wenn das Gesicht sozusagen ein bisschen schief ist, weil Zahnpositionierung nicht ganz gerade ist, dann ist die Schwingungsfähigkeit des Trommelfells eingeschränkt. Und das kann Tinnitus auslösen. Als ein Beispiel, es gibt noch zig andere. Insofern kann ich diese Frage leider nicht mit Ja oder Nein beantworten. Aber über Erleichterung sprechen eigentlich fast alle, die wegen Tinnitus zu uns gekommen sind.
Die abschließende Frage, welche Gefahren birgt das Phänomen, wenn Menschen mit den Stöpseln im Ohr laut Musik hören? Hat das Auswirkungen auf das Gehör und wenn ja, welche?
Also die In-Ear-Headphones sind richtig schädlich, weil diese normale Adaptionsfähigkeit unterlaufen wird. Ja, diese Knöpfe bringen ja sofort auf den Knochen diesen Schall, sodass die Filterfunktion, die das Trommelfell eigentlich hat, Schalldruckmodifizierungen zu puffern, völlig unterlaufen wird. Das ist eine völlige Überlastung, selbst wenn die Lautstärke gar nicht so groß ist. Das ist eine permanente Überlastung dieses Sinneskanals. Erschöpfung, Konzentrationsmangel, wenn die Lautstärke dazukommt, natürlich auch tatsächlich herunterbeamen vom Gehirn aus bis zu Schalltrauma, aber da müssen Sie schon extrem laut einstellen. Aber sozusagen das Hinhören wollen, das Ohrenspitzen wird verloren. Das ist wie ein Muskel, den Sie überhaupt nicht mehr benutzen, sodass Sie eine Geräuschüberempfindlichkeit haben und gleichzeitig eine permanente Erschöpfung. Das heißt, die Bereitschaft oder auch das Interesse, über diesen Kanal etwas aufnehmen zu wollen, was nicht über so einen Stöpsel kommt, sondern wo wir in der Interaktion sind, da haben Sie dann nicht nur physiologische, sondern auch sehr wohl psychoemotionale Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ja, da haben Sie Bewegbereitung für etwas, was bis zum Autismus keine Grenzen gesetzt sind. Im Erscheinungsbild. Ne?
Joachim Kunze, der Leiter des Instituts für Orthopädie in Hamburg, beantwortete am Ende dieser Fokussendung von Radio Vorarlberg Fragen aus dem Publikum im Bildungshaus Bad Schuns anlässlich seines Vortrags zum Thema das unterschätzte Orientierungsorgan, das Ohr.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Die Texte zum Ototraining und dem Ear-Balancing hat Rüdiger Wenk gelesen. Die Tonmeister Gernot Kutzer und Christoph Holzer sowie Johannes Schmiedl als Gestalter der Fokussendung danken für ihr Interesse und hoffen auf neue Erkenntnisse zum Ohr als ein hochsensibles Sinnesorgan, das unser Leben umfängt und begleitet. Und wir schließen mit dem Gedanken, dass Zeichnen die Sprache für die Augen und Sprechen die Malerei fürs Ohr ist. Mögen daraus hörbar bunte Bilder entstehen. Machen Sie es gut.